Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit kleinen Startschwierigkeiten in die Folge 117. Und mit dabei ist auch der Chris aus dem schönen Lindau am Bodensee.
Hallihallo.
Hoffen wir, dass es jetzt technisch besser geht. Guten Abend in den Chat.
Aller guten Dinge sind drei.
Aller guten Dinge sind vier. Wir haben uns im Vorgespräch über Familienzimmer unterhalten, Familienzimmer im Krankenhaus. Und unter der Folge können wir jetzt eine Diskussion anstrengen über Sinn und Unsinn. Vielleicht möchtet ihr der einen Seite beipflichten oder der anderen. Oder vielleicht auch gar nichts dazu sagen.
Aber ich möchte da jetzt ja niemandem so ein bisschen so beeinflussen mit meiner Meinung.
Der Anfang hat, glaube ich, gerade gefehlt. Irgendwie haben wir heute ein bisschen eine laggy Verbindung. Keine Ahnung, woran das liegt. Die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her, aber wie du es so schön zum Ausdruck gebracht hast, wir haben nur Anlauf genommen.
Richtig.
Ja. Wir haben im letzten Jahr den Giro relativ intensiv verfolgt, sage ich mal. Diesmal war es weniger intensiv, was, glaube ich, auch daran lag, dass wir die Bayern-Rundfahrt so viel gemacht haben. Und bei mir, muss ich auch gestehen, irgendwann beim Giro so ein bisschen die Luft raus war. Wie ging es dir dabei so?
Ja, für mich war da irgendwie nie wirklich Luft drin, muss ich fast sagen. Okay. Also die erste Woche lief so, ja, so einigermaßen, wie man erwarten konnte. Also, dass der Orica Greenwich da wirklich das überragende Team der ersten Woche ist, das war soweit zu erwarten aus meiner Sicht. Ja, und dann hatte Contador relativ früh einen relativ großen Vorsprung, aber auch der Tatsache geschuldet, dass so ziemlich jeder Konkurrent da ein Stück weit richtig abgekackt hat. An unseren Richie Port beispielsweise, auf den du hohe Stücke gehalten hast, von dem war ja wirklich dann gar nichts mehr zu sehen. Also das war nicht nur enttäuschend, das war ja, weiß gar nicht, da gibt es gar kein Wort dafür. Nuran war dann, ja, hat auch absolut geschwächelt, kam dann erst hinten raus wieder so ein bisschen in Fahrt. Ein Aru hatte zwischenzeitlich Probleme, der von Enrico ins Spiel gebracht ist. Sakharin hat eine Etappe geholt, sicherlich ein schönes Zeichen oder ein schöner Erfolg für ihn, aber im Gesamtklassement auch ganz, ganz weit weg. Im Endeffekt der einzige Fahrer, der jetzt ein Stück weit überrascht hat oder eine gute Leistung gezeigt hat, war eigentlich Mikkel Landa. Dem hätte man eigentlich sogar von der Form her noch mehr zutrauen können, wenn da jetzt nicht so die Teamtaktik vom Team Astana da ein Stück weit im Weg gestanden wäre.
Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch ein paar Sachen vorher. Für mich so der Aufreger der ersten Woche, wie schätzt du die Situation um Alberto Contador und jetzt seine zweifach ausgekühlte Schulter? War das jetzt wieder so eine Nummer oder war das so eine Nummer nicht wieder, wo man sagt, okay, ein bisschen geschauspielert, ein bisschen übertrieben oder war das jetzt das Heroische, ich habe mich durchgebissen durch diese schwere Verletzung?
Ach man, ja, das ist doch immer so eine Mischung aus allem, also man weiß ja nicht, ja, ob er dann wirklich so diese die Promo für die Verletzung dann wirklich macht, wie schlimm es ihm dann geht. Ich denke, man hat an den Auswirkungen der Verletzung in Anführungszeichen gesehen, dass er nicht so schlimm hat sein können.
Ja.
Also eine ausgekugelte Schulter und eine verlorene Stabilität hat man jetzt bei einem Fahrer, der im Wiegetritt attackieren kann, jetzt nicht unbedingt gesehen, hat man aber auch letztes Jahr bei der Vuelta mit scheinbar zehnfach gebrochenem Bein auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, ob er das nächste Mal ohne Kopf fährt.
Ohne Arme.
Ohne Arme, ja. Oder rückwärts, keine Ahnung. Alles ist möglich, ja. Ein Stück weit ist es, ja, man kommt sich als Zuschauer jetzt nicht das erste Mal von ihm ein Stück weit verarscht vor.
Ich hätte gesagt veräppelt, aber inhaltlich gebe ich dir recht. Also ich finde das immer, und das war für mich auch schon wieder so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, selbst wenn er jetzt einen heroischen Sieg rausfährt und selbst wenn er jetzt alles in Grund und Boden fährt bei diesem Giro, schon wieder Karma-Punkte verloren, schon wieder Sympathiewerte weg. Immer wenn er es vielleicht ein bisschen schafft, bei mir zumindest Verständnis für sich zu entwickeln, dann macht das aber auch, reißt das mit dem Hintern wieder um.
Ja, denke ich, gut zusammengefasst, ja.
Ich habe was gut zusammengefasst. Warte mal, ich muss mir das notieren. Dass du das heute gesagt hast.
Ja, du kriegst jetzt ein Sticker in dein Fleißheft.
Das ist ganz toll.
Hast du gut gemacht.
Das freut mich, danke. Ab dem Zeitpunkt war für mich halt Contador, ging es für mich eigentlich nur noch darum, wie komme ich so durch den Giro? Weil Contador konnte man jetzt keine Sympathien mehr für haben. Aru, das gesamte Team Astana, was ja teilweise zu dritt in den Top 5 war, mit der zweifelhaften Vorgeschichte und allem. Für den Astana kann man ja jetzt auch nicht wirklich so sein. Port fällt raus. Für wen sollte ich mich da noch groß begeistern, war meine Frage. Ich habe es dann so gemacht, ein bisschen, ich habe mich für einzelne Etappen begeistert. Rainer Hesjedal, der wie ich finde, einen sehr, sehr guten, spektakulären, spannenden Giro gefahren ist, war noch so ein Sympathieträger für mich.
Absolut, absolut. Gerade hinten raus richtig, richtig stark gefahren. Ein Fahrer, der mich natürlich sehr, oder dessen Leistung mich sehr gefreut hat, war die Leistung oder der Fahrer Mikkel Landa. Also wirklich. Ein Fahrer, der 2011 damals mit 21 Jahren schon richtig stark bei der Burgos-Rundfahrt fuhr, dem ich ab dem Moment sehr, sehr viel zugetraut habe, aber er konnte es noch nie so wirklich richtig zeigen. Jetzt hat er letztes Jahr zwar eine Etappe bei der Trentino-Rundfahrt gewonnen, dieses Jahr jetzt auch bei der Baskenland-Rundfahrt, aber jetzt beim Giro hat er jetzt erstmals wirklich unter Beweis gestellt, ja, dass er da ganz vorne mithalten kann, und er war meiner Meinung nach der beste Fahrer dieses Giros.
Er war auf jeden Fall einer von denen, die mit am meisten Spaß gemacht haben. Wo man sich mal auch echt gefreut hat. Und was ich dann noch, ich finde jetzt leider nicht, weil es ist furchtbar peinlich eigentlich. Ich habe es gestern noch notiert irgendwo. Wie heißt der Fahrer, der jetzt das wievielte Mal hintereinander eine Grand Tour gefahren ist?
Hansen.
Genau, das finde ich auch eine sehr, sehr spektakuläre Leistung, der, glaube ich, seit 2011. Kann das sein? Seit der Vuelta 2011? Alle Grand Touren?
Er muss sich auf jeden Fall nicht groß Gedanken zu Beginn der Saison über sein Rennprogramm machen. Ne? Also das ist jetzt schon relativ eingespielt, das Ganze.
Ja, und wo mache ich Urlaub? Warte mal, ich fahre im Frühjahr nach Italien, im Sommer nach Frankreich und dann im Herbst nochmal nach Spanien. So sieht die Urlaubsplanung von ihm wahrscheinlich aus.
Ja, und wenn er durchfährt, hat er dann halt auch schon 63 Renntage, dann fährt er vielleicht noch das ein oder andere kleinere Rennen und dann sind so seine 90 Renntage auch schon zusammen.
Ja, also und war er nicht sogar jemand, der Vegetarier, nee, wer war das denn, es gab doch einen veganen Fahrer, das war aber auch, glaube ich, ein Engländer oder Amerikaner von Team Garmin damals, der das auch beweisen wollte, dass man als veganer Sportler solche Leistungen vollbringen kann. Aber da muss ich ehrlich gesagt, bewege ich mich auf dünnem Eis gerade, das weiß ich nicht mehr. Aus dem Chat kommt nochmal Bert, ziemlich überzeugend. Ja, er war ziemlich überzeugend, aber es hat ihm auch so ein bisschen die Gegenwehr gefehlt. Also ich finde, der Giro war dieses Jahr nicht geprägt von übermäßig viel großen, überzeugenden Fahrern irgendwo.
Astana hätte die Möglichkeit gehabt, den wirklich ein Stück weit kaputt zu fahren, haben es aber dann nicht wirklich gebacken bekommen. Also wenn ich jetzt wirklich am Ende dann glaube, ich weiß gar nicht, sind da jetzt wirklich 4 Fahrer in den Top 10? Also wirklich richtig, richtig gut eigentlich gefahren, so als Team. Mit Cataldo, Kangert, Aru, Landa. Da müssen sich eigentlich Chancen bieten, so ein Contador dann auch ein bisschen mal aus den Schuhen zu fahren. Jetzt ist es vorgestern ein Stück weit gelungen, aber auch wieder mit einer grottigen Teamtaktik. Also Problem war einfach grundsätzlich, dass man zu lange an einem schwächelnden Aru festgehalten hat und Landa da einfach nicht die Möglichkeit gegeben hat, am Monte-Rolo da schon Contador zu attackieren, weil dann hätte so ein Landa auf der Etappe vielleicht sogar schon 2 Minuten auf den Contador rausfahren können. Vor 2 Tagen war er auch wieder vorne weg, musste dann auf Aru warten. Da war schon deutlich mehr drin.
Und ich finde halt nach wie vor auch, wie jetzt auch die Anmerkung kam, nach der Vorgeschichte der letzten Monate, ist jeder, also so sehr ich mich auch für einen Landa dann mich freuen kann und so schön ich das immer finde, wenn Fahrer wieder nachkommen, es hat halt bei Astana immer alles so ein bisschen, da habe ich das Bild von Vinokurov im Hinterkopf und was sich da in den letzten Wochen und Monaten ereignet hat. Und Astana fährt halt so ein bisschen auf Bewährung. Und da tut mir das echt leid, dass so ein Landa dann im Team bei Astana fährt und ich mich da auch weniger mit ihm mitfreuen kann.
Ja, Vertrag läuft aus. Man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich denke mal, mit einem Aru im Team, der jetzt so ein bisschen so als der Kronprinz gilt, der jetzt vielleicht irgendwann mal Nibali beerben soll in der ersten Reihe, ist vielleicht auch nicht so viel Platz im Team. Ne? Nibali, Aru, das werden die zwei herausragenden Fahrer wahrscheinlich sein. Da muss ein Landa halt schon gucken, wenn er jetzt schon auf den Aru warten muss, wo er der Stärkste ist, was passiert vielleicht in der Zukunft. Also ein Szenario, das ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein zum Wechsel von Landa zum Team Katjuscha. Also da ist ein Rodriguez dieses Jahr ist ja dann auch schon 36. Mhm. Moreno ist dann auch schon 33. Also da könnte Landa mit seinen 25 Jahren wirklich die Führungskraft dann wirklich werden. Zumal jetzt ein Zakarin zwar dieses Jahr schon gute Leistungen gezeigt hat, aber bei weitem nicht auf dem Niveau, wie es ein Landa jetzt beim Giro beispielsweise jetzt gezeigt hat.
Und was ich auch finde, er ist halt so der typische, der typische Fahrer, der jetzt unter dem, ich sag mal, dem nicht ausscheiden, aber der Abschaffung des Teams Euskaltel leidet. Ne? Er als Baske wäre natürlich ein prädestinierter Leader bei diesem Team gewesen.
Na klar, absolut. Zumal dann, ja, nehmen wir mal den Fall an, Euskaltel gäbe es noch, dann könnte man sich vorstellen, Samu Sanchez wurde da noch, ist jetzt mittlerweile auch schon 37 und Igor Anton hat seit Jahren schon nicht mehr wirklich viel gezeigt. Dann, ja, weiß nicht, vielleicht wäre da noch ein Nieve oder wieder ein Nieve, aber so ein Mikel Landa natürlich wäre dann der Mann, der zum einen bei den dreiwöchigen Rundfahrten was zeigen könnte und vielleicht sogar mal hin und wieder bei dem einen oder anderen Klassiker.
Mhm. Kurz nur erwähnt, das Zeitfahren, was jetzt schon relativ mittig bei der ganzen Rundfahrt stattgefunden hat, wo ich vorher gesagt habe, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, ist ein bisschen ins Wasser gefallen, im Sinne von, es hat geregnet an dem Tag, aber es ist echt cool und das wirst du bestätigen können, der vielleicht bei Rennen schon da war und hinterher die ganzen Plätze wiedergesehen hat. Es war echt schon sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, kannst du dich an die Eurosport, du konntest es, glaube ich, gar nicht sehen, ne?
Ich habe keine Sekunde gesehen vom Zeitfahren. Ja.
Also für die Leute, die sich da vielleicht an die Fernsehübertragung erinnern können, ganz am Anfang waren die zwei Eurosport-Reporter auf so einer Treppe abgebildet und dahinter war so dieser Dorfplatz und so. Und genau das war halt auch so die Zieldurchfahrt. Die letzten paar hundert Meter war auch bei meinem Rennen irgendwie damals die Zieldurchfahrt. Und das ist schon, also ich finde das immer sehr toll, wenn man die Bilder sieht und dann weiß, oh, das sieht eigentlich ganz flach aus, wie die jetzt ins Ziel kommen. Aber eigentlich ist es doch noch einigermaßen steil. Und wie dahinter so diese Zieldurchfahrt war, das fand ich sehr, sehr schön. Und schade, dass es an dem Tag geregnet hat. Aber zumindest war an dem Punkt meine Hoffnungen erfüllt. Und dann von dir auch angesprochen vorgestern die Etappe hoch nach Sestriere, die ganz großes Kino versprochen hat und zumindest in Teilen das auch eingehalten hat. Also Contador eigentlich das einzige Mal richtig, noch nicht mal richtig in Schwierigkeiten, aber in so einer Situation, wo man sagt, hätte es das vielleicht in der Woche 2 gegeben und man hätte volle Attacke fahren können, dann wäre der Giro nach hinten raus vielleicht spannender geworden. Aber so war es eigentlich nur noch, naja, so ein kleines Blub am Ende, ne?
Ja, Astana hat es aber auch nie wirklich früh genug probiert. Also meiner Meinung nach hat Astana dem schwachen Team Saxo-Tinkoff noch sehr, sehr viel Arbeit sogar noch abgenommen, ja, indem sie immer mal wieder das Tempo am Berg einfach gemacht haben und so. Und konnte er doch gar nicht in wirkliche Bedrängnis gebracht haben. Vielleicht hätten sie wirklich beim Col del Finestre einfach mal sagen sollen, ja, wir attackieren jetzt keine 5 Kilometer vom Gipfel, sondern hey, ein zweiter und ein dritter Platz ist ganz schön, aber zumindest ein Fahrer lassen wir jetzt nochmal richtig volle Kanone 14 Kilometer vorm Gipfel einfach mal volle Kanne antreten.
Mhm. Ja.
Kostet es, was es wolle. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Fahrer kommt oben an oder er kommt eben nicht oben an. Und wenn er nicht oben ankommt, dann ist aufgrund des Vorsprungs von so 3 Minuten dann zum Viertplatzierten die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder in irgendeine Gruppe andocken kann, relativ groß und dass man den Platz doch noch hält. Oder eben es gibt wieder die Möglichkeit, dass so ein Contador da mal reißen lässt. Und hätte man ihn gestern früher gefordert, hätte er vielleicht früher reißen lassen, dann wäre die Konstellation vielleicht noch günstiger gewesen. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Astana hat zu wenig gewagt und das, was sie gewagt haben, war teilweise noch mal nicht mal so ganz taktisch sinnvoll.
Nee, also es war echt, man hatte teilweise den Eindruck, Vinokurov ist durch die gute Kummerschule gegangen. Ne? Also so richtig Sinn hat das selten gemacht und oft genug hatte man auch den Eindruck, dass man Contador fast noch geholfen hat, als wenn man ihm wirklich so wenig Steine wie möglich in den Weg gelegt hätte und es nur anstandsmäßig gemacht hätte. Fehlt Aru noch
die Also Contador hat dann natürlich mit dem großen Vorsprung von 5 Minuten hat er natürlich dann auch davon profitiert, dass die Plätze hinter ihm härter umkämpft waren als eigentlich der Sieg. Hm. Und das heißt, sobald er in einer Sechsergruppe drin ist und hinten und vorne attackiert einer, dann weiß er genau, Mensch, ich kann den ja 2 Minuten ziehen lassen, aber die 4 anderen, die jetzt noch mit dem vielleicht konkurrieren um einen Podiumsplatz, die können den nicht ziehen lassen. Und dann fährt dann halt ein Kreuzberg hinterher, da fährt dann ein Hesjedal hinterher und ein Contador kann sich halt dahinter klemmen. Mhm. Von daher, ja, Contador hat sehr, sehr stark von dem Zeitfahren profitiert, indem er einfach einige Zeit zwischen sich und seine Konkurrenten da gelegt hat. Aber dennoch, also es wäre wirklich bei dem Giro, da wäre ordentlich was drin gewesen. Nein, schade.
Ja, und vor allen Dingen, das Zeitfahren war ja eigentlich auch so ein Punkt, dass man so ein bisschen, zumindest ich vorher die Hoffnung hatte, ein Port in guter Form, ein Contador vielleicht schon leicht angeschwächelt, das wäre das Zeitfahren gewesen, wo man ihn hätte packen können. Aru überraschend gut im Zeitfahren wiederum. Also für seine Verhältnisse hätte man da gedacht, dass es schwächer wird. Also auch so ein Zeitfahren, was eigentlich all dem widersprochen hat, was man sich vorher überlegt hat. Es kommt aus dem Chat nochmal die Frage nach den Natursteinstraßen gestern nach Sestriere hoch und auch in dem Zusammenhang Kopfsteinpflaster für Klassementfahrer. Ich fand das jetzt mit der Naturstraße vorgestern nicht so schlimm. Also es ist natürlich immer eine zusätzliche Schwierigkeit, die es vielleicht auch einem Klassementfahrer schwieriger machen kann, genauso wie das Kopfsteinpflaster damals den Ausfall von Froome und Contador im Endeffekt bedeutet hat. Aber andererseits finde ich zumindest, und ich glaube, da sind wir teilweise einer Meinung, dass sowas halt auch dazugehört. Ne? Ein Klassementfahrer ist halt der beste Fahrer in allen Disziplinen in der Summe.
Genau, denke ich auch. Also wenn man jetzt auch mal sich anschaut, man hat ja jetzt keinen Klassementfahrer jetzt wirklich am Finestre jetzt gesehen, der da wirklich defekt hatte. Also zumindest ist mir jetzt keine in Erinnerung, wenn man das dagegen jetzt mit der Etappe gestern, der Abschlussetappe vergleicht, da gab es ja auf diesem ganz kurzen Stück ja wirklich reihenweise wirklich Defekte. Unter anderem hat sie dann auch Heinrich Hauser und ich glaube Philipp Gilbert auch zwischenzeitlich mal erwischt. Ja, also ich denke schon, als ganz ausschließen sollte man sowas nicht. Also man geht da ja schon auch ja, mit Bedarf auch daran. Also man setzt ja jetzt keine 5 Etappen da fest. Meistens ist es dann wirklich eine Etappe und ab und zu war es dann mal so der Kronplatz früher in der Vergangenheit, jetzt war es mal wieder der Finestre und das ist für mich einfach ein grandioser Anstieg, mega hart, dazu dann noch die Naturstraße und ein Anstieg, bei dem dann eben auch mal was passiert, also in sportlicher Hinsicht, das meine jetzt nicht die Defekte, die da hätten auftreten können. Selektionen gibt es ja an manchen Anstiegen so gar nicht und der Finestre ist ein richtig schöner Anstieg, richtig harter Anstieg und ich würde mir wünschen, dass in der Zukunft weiterhin solche Anstiege da im Programm dabei sind.
Es kam jetzt auch nochmal die Korrektur. Es ging bei der Frage um Defekte. Also ich glaube auch, dass ich kann mich nicht also bei Defekten wird ja normalerweise dann auch von Fahrerseite ist sozusagen egalisiert. Und das letzte Mal, glaube ich, dass ich mich erinnern kann, dass jemand von einem in Anführungszeichen Defekt oder technischen Fehler eines Fahrers profitiert hat, da erinnere ich mich an eine Geschichte eines gewissen Herrn Alberto C. Gegenüber einem Andy S. aus Luxemburg. Aber das alte Fass, da wollen wir den langen großen Mantel des Schweigens jetzt drüber hüllen.
Naja gut, so weit muss man gar nicht zurückgehen. Als Landa Defekt hat er auf einen eine Etappe hat auch Contador dann quasi das Tempo erhöhen lassen. Beim Giro. Gut, davor muss man sagen, hat auch mal als Contador das Rad wechseln musste, Astana das Tempo angezogen. Von daher, man nimmt sich da nichts, aber man darf sich jetzt nicht einreden, ja, so Defekte und andere profitieren von, das gibt es so selten. Also, es kommt schon.
Ja, wobei ich bei dem Fahrradwechsel, das war ja auch so eine Diskussion, die schon im Vorfeld des Giro aufkam, Fahrradwechsel, mehrere Fahrräder wurden während des Giros auf Motoren getestet, also oder überprüft. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob ein Fahrer sein Fahrrad wechselt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sprich, er wechselt jetzt es kommt am Ende nur noch ein Schlussanstieg. Und er wählt dafür ein anderes Fahrrad, was für einen Anstieg prädestinierter ist, weil es zum Beispiel andere Laufräder hat, weil das Gewicht anders verteilt ist.
Ja, klar, gut.
Ne? Du weißt, was ich meine.
Da bin ich bei dir. Also wenn es ein freiwilliger Zeitverlust für eine kurze Zeit ist, klar, dann darf man da vorne ruhig weiterkeulen. Ich weiß jetzt nicht, warum er das Rad wechseln musste.
Genau.
War ja auch so viel kaputt, dass er wirklich gesagt hat, bis man das jetzt ewig richtet, ist es schneller, mit einem neuen Rad weiterzufahren. Also ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist.
Genau, aber nur dass er das...
Auf jeden Fall hat Astana da das Tempo erhöht.
Genau, nur dass wir das mal klar, dass wir das mal so differenzieren, ne? Der eine Radwechsel versus des anderen Radwechsels. Ich kann mich auch noch erinnern, wie damals, ich glaube bei Ulrich war das mal nach irgendeinem Bergkuppenüberfahrt, die da reihenweise auf andere Räder gesprungen sind, um möglichst bessere Abfahrtsräder dann zu haben. Also auch eine Frage, ob man inwieweit man mit dieser Diskussion der Motoren innerhalb der Räder das verbieten sollte, die Radwechsel und so, ist aber auch so eine Sache, wo ich mir ehrlich gesagt noch keine Meinung zugebildet habe.
Es gab zumindest auch noch gar keinen Fall, bei dem es wirklich mal nachgewiesen wurde. Ne? Sobald es da wirklich mal den ersten Fall gibt, wo es jetzt wirklich mal auftritt, erreicht es natürlich eine ganz andere, oder ist ein ganz anderes Niveau plötzlich da. Ich denke aber allerdings auch, da gibt es genügend Spezialisten, die da ganz schön findig sind, und ich denke mal, man wird es nicht immer gleich rausfinden, vielleicht sogar. Also.
Ja. Was ich immer gehört habe zu diesem Bereich Motoren, weswegen ich auch glaube, dass wir noch ganz, ganz weit davon weg sind, dass die einfach einen unfassbaren Krach machen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der mit diesen Motoren zumindest schon mal daneben stand, wenn so ein Motor in einem Rad verbaut war. Und dass die Resonanz des Rahmens alleine eine so große Geräuschkulisse entwickelt, dass man das gar nicht überhören kann. Und ich glaube, dann würde, man könnte nicht in einem Feld fahren, wo sich ein paar dieser Räder bewegen, ohne dass man es mitkriegen würde. Also das halte ich für ausgeschlossen. Aber
ja, kommt natürlich immer drauf an, wie viel Leistung kann so ein Rad leisten. Also klar, je mehr man wirklich darauf baut, umso lauter wird es wahrscheinlich. Aber wenn es jetzt nur um minimale Effekte geht, und diese minimalen Effekte können jetzt auf eine 200-Kilometer-Etappe oder auf eine dreiwöchige Rundfahrt durchaus ja schon im Bereich von einigen Minuten unter Umständen ausmachen, weiß ich nicht, ob es wirklich so laut sein muss. Aber ich bin da absolut kein Experte, von daher darf ich mir da keine abschließende Meinung drüber bilden, oder dürfte mir sie zwar schon bilden, aber ist mit Sicherheit jetzt nicht repräsentativ oder objektiv.
Aber das ist ja jetzt nicht, das hat uns bis jetzt ja noch nie dran gehindert, etwas zu sagen. Oder?
Nö, natürlich nicht.
Ja. Aber so ein Fazit zum Giro, also mein Fazit war in Schönheit untergegangen, für mich nicht irgendwie was Besonderes. War so eine Rundfahrt, da werde ich in 3 Jahren nur noch dran denken, dass ich das Gefühl hatte, man war von Giro, vom Contador wieder veräppelt zu sein.
Ja, für mich ist es der große Durchbruch von Mikkel Landa. Also, und da hoffe ich, dass da in Zukunft wieder einiges kommt. Vor allem, ich bin ja doch so ein bisschen Spanien-affin. Und wenn man da jetzt überlegt, gut, Valverde 35, Rodriguez 36, Contador wird 33. Samu Sanchez 37, da könnte man sich ja schon, oder viele haben schon geunkt, okay, oder gemutmaßt, ja, das war's mit den großen spanischen Zeiten, und vielleicht gibt es da halt dann doch nur noch einen, der dann in der Zukunft mal so ein bisschen die spanische oder dann sogar die baskische Flagge hochhalten kann.
Gut, da machen wir den Cut dann zum Giro und freuen uns dann jetzt so ein bisschen schon auf die Tour und kommen dann jetzt zum Veloton. Veloton war in Berlin letztes Wochenende.
Gestern. Ja.
Gestern war das letzte Wochenende. Ich weiß doch von einem Hörer, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, weil er sich dann immer erschreckt, den du aber auch schon getroffen hast, dass er auch teilgenommen hat. Ich hoffe, du bist gut durchgekommen und alle gesund, und auch alle anderen Hörer, die teilgenommen haben, sind gesund und munter durchgekommen. Wetter war gut. Ich habe danach das Statement eines Berliner Politikers gelesen, der bei Twitter nur 2 Worte rausgeschrieben hat: Veloton abschaffen. Ich sage jetzt bewusst nicht, welcher Partei. Wen das interessiert, der soll mal selber recherchieren. Was hast du vom Profirennen mitbekommen? Ich habe vom Profirennen nichts mitbekommen.
Das Ergebnis habe ich mitbekommen. Also zumindest so viel, ist jetzt vielleicht nicht ganz so viel wie jemand, der jetzt vor Ort war, aber dennoch, also der eine oder andere interessante Fahrer war ja dennoch am Start. Also aus deutscher Sicht Gerald Ziolek, der war ja nicht bei der Bayern-Rundfahrt dabei, sondern ist den Weg über Kalifornien gegangen, hat sich dann jetzt dann doch mal wieder heimischem Publikum ein Stück weit präsentiert. Sam Bennett war mit am Start, der schon bei der Bayern-Rundfahrt dabei war und jetzt dann auch ja in Deutschland dann auch bald sein nächstes Rennen bestreitet. Einige junge deutsche Fahrer, die bei der Bayern-Rundfahrt dabei waren, waren wieder dabei. Willi Willwohl, den wir im Interview hatten, der damals auch mal bei der Bayern-Rundfahrt Fünfter oder Sechster, also ganz recht weit vorne mit dabei war bei den Sprints, der war da mit am Start. Ja, interessantes Rennen, gibt es jetzt noch nicht so lange. Aber ich denke, wenn die Politik es dann vielleicht doch zulässt, ist das ein Rennen, das sich ein Stück weit etablieren könnte. Natürlich geht es auch immer nur, wenn das Zuschauerinteresse oder Sponsoreninteresse da vorhanden ist.
Also ich glaube schon, zumindest bei den Jedermännern, die kolportiert wurde, stimmt, waren über 10.000 Jedermänner allein am Start. Das alleine, wenn davon nur 10% hinterher im Ziel bleiben und Familien und so weiter, dann ist das mit Sicherheit kein schlechtes Aufkommen. Und Team Giant Alpecin hat mit Sicherheit auch Interesse, dass sie bei deutschen Rennen hier vertreten sind, und Garmin als großer Sponsor wird da auch nicht schlecht reinbuttern. Also ich finde einfach, dass ein Rennen, dass eine Stadt wie Berlin und die Hauptstadt und Deutschland so ein Rennen gut gebrauchen kann. Und das gehört sich einfach. Also und warst du nicht letztes Jahr da?
Ich war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt richtig in Berlin, allerdings bin ich da nicht zum Rennen hin, weil es war strömender Regen. Und
genau, so das wollte ich gerade sagen, ja.
So weit geht dann mein Faninteresse dann doch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, nee, muss jetzt da nicht wirklich sein. Zumal wir letztes Jahr auch noch nicht den Anspruch dann auch wirklich hatten, da jetzt dann ja Interviews oder Ähnliches aufzuzeichnen, sondern ich wäre da rein als Fan da gewesen. Und da dann wirklich 2 Stunden da an der Strecke stehen im strömenden Regen, das war es mir dann einfach nicht wert.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin mal, ich würde mich mal freuen über Rückmeldungen von Hörern, wie es denn gestern so bei den Jedermännern gelaufen ist. Man hört da halt immer so, ja, Highspeed-Rennen mit viel Stürzen und so weiter. Würde mich mal interessieren, ob da Leute gestartet sind und wie deren Rückmeldung so zu dem Rennen war. Einfach so aus Interesse. Ob vielleicht dann doch mal irgendwann ein Start für mich oder uns oder wem auch immer interessant sein könnte. Kommen wir mal zum nächsten Punkt.
Wir haben ja noch nicht mal genannt, wer das Rennen gewonnen hat. Also das ist ja so, über ein Rennen wegzugehen, das ist ja schade.
Ach so, ja, nee, dann sag, Entschuldigung.
Also gewonnen hat Ramon Zinkeldamm aus dem Team Giant Alpecin. Sam Bennett wurde Zweiter. Ja, er hat bei der Bayern-Rundfahrt der Etappen abgeschossen. Von daher wird er wahrscheinlich nicht so ganz traurig sein. Ansonsten, ja.
Und er hat dein Herz gewonnen, deine Freundschaft. Also das ist ja wichtiger als jede Etappe.
Ganz stark auch das Team Topsport Flanderen mit Platz 4, 5 und 7. Also auch gut dabei. Gerald Ziolek, 6. Hätte man vielleicht bei dem Starterfeld mehr erwarten können, vielleicht sogar mehr erwarten müssen. Ansonsten ja auch viele, viele jüngere deutsche Fahrer mit dabei. Jan Dieterin, 23. Phil Bauhaus, 21. Letztes Jahr noch im Team Stölting, da war so der überragende Sprinter. Dieses Jahr beim Team Bora Argon 18 dann doch oftmals so die zweite Geige hinter Sam Bennett oder auch als Anfahrer unterwegs. Ich weiß nicht, ob er sich das jetzt wirklich so vorgestellt hat, die Saison bis jetzt, oder ob da vielleicht ja in der zweiten Saisonhälfte da vielleicht noch mehr Freiräume für ihn entstehen. Von den Ergebnissen her bis jetzt noch nicht, denke ich, aus seiner Sicht so zufriedenstellend. Ja, und dann Michael Koch, 19. und Willi Willwohl, 11. Max Walscheid, Team Koota Lotto, sogar noch 10. Aber bester Deutscher, Gerald Ziolek, 6. Aber wie gesagt, glaube ganz zufrieden ist er nicht.
Was ich ganz cool finde, du liest da jetzt so manche Namen vor, wo ich ehrlich gesagt gestehen muss, noch vor 2-3 Monaten hätte ich gesagt, wer? Wo? Wer? Was? Wie hieß der? Und jetzt mittlerweile, durch die Geschichte von der Bayern-Rundfahrt, hast du ja jetzt nicht nur so irgendwie, ne, ich will nicht sagen persönlichen Kontakt, aber du hast mit den Leuten zumindest schon mal gequatscht. Und auch mir sagt dein Name Wilwo jetzt mal was. Ne? Also Willi Wilwo habe ich zumindest schon mal gehört. Ich habe die Stimme gehört. Und das ist so im Nachgang der Bayern-Rundfahrt wirklich, finde ich, auch nochmal so nochmal ein schöner Nebenaspekt des Ganzen. Ne, das jetzt, also du hast es jetzt geschafft, das meine ich jetzt völlig unpathetisch, dass mir solche Fahrer zumindest auch schon mal ein Begriff sind, ne, und ich den Namen schon mal gehört habe. Und das ist ja auch eine Lob dafür.
Ja, danke schön. Und eine positive Nachricht gibt's auch noch. Der Karlsruher SC ist gerade 1-0 gegen Hamburg in Führung gegangen im Relegationsrückspiel. Das heißt, Aktuell, ja, sieht es ganz gut aus. Zumindest die Verlängerung ist schon fast sicher. Wenn jetzt Hamburg nicht noch ausgleicht, geht's bergab mit dem Dino.
Was ist das für ein Sport?
Dart.
Dart, okay. Gut. Ich wusste nicht, dass man das in Mannschaften spielt. Ich kannte das nur als Einzelne. Aber wenn es das auch als Mannschaftssport gibt.
Ach, im Pub, das wird das zunehmend in Mannschaften oder Zweierteams auch gespielt.
Ja? Der eine trinkt, der andere trinkt, der andere wirft. Dann sollten wir uns da auch mal bewerben.
Oder einer spielt, der andere holt Bier.
Nee, wir machen das als zu dritt. Wir holen den Markus wieder an Bord. Der eine trinkt Bier, der andere wirft Dart und der dritte geht aufs Klo. Da werden wir unschlagbar.
Ja, du wärst der, der die ganze Zeit aufs Klo geht, ich weiß schon.
Deswegen habe ich ja den dritten Mann ins Spiel gebracht.
Ja, oder auch die dritte Frau, man weiß
es. Ja, nicht. Man weiß es nicht. Das kann auch eine dritte Frau sein, die dann die Dartpfeile wirft. Gut, alles schön. Ja, keine Ahnung, was es für ein Sport war, aber es wird wichtig gewesen sein. Dritter Punkt auf meiner schönen Liste. Kriterium du Dauphiné. Dauphiné.
Die Dauphiné Libéré.
Heißt das nicht Kriterium du Dauphiné?
Ja.
Oder heißt das?
Ja, war früher auch oftmals die Dauphiné Libéré.
Ja, das habe ich mich nämlich letztens auch, als ich das nämlich nachgeschaut habe jetzt, habe ich nach Dauphiné Libéré geguckt und da habe ich gedacht, hä, wie, was? Und da habe ich dann jetzt gelernt, dass es jetzt heutzutage Kriterium du Dauphiné heißt. Und da muss ich jetzt eine Frage stellen, entweder dir oder die Hörer. Also einer muss mir helfen. Wenn man die Seite aufruft, ist das erste Bild, was oben einem da im Header gezeigt wird, ich schmeiße es auch mal in den Chat, dass die Leute es da aussehen können, ein Bild von Froome und Nibali. So. Das zweite Bild zeigt eine sehr schöne Landschaft, wo unten so ein Flüsschen ist, dann eine Brücke und ein Berg im Hintergrund. Jeder, der das Bild sieht, wird direkt wissen, was ich meine. Und ich wüsste gerne, wo das ist. Nicht alle auf einmal, ja? Also reicht, wenn mir irgendjemand das zukommt. Wie? Was?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber vielleicht weiß das irgendjemand. Das würde mich sehr interessieren, weil da möchte ich mal hin. Ich möchte mal über diese Brücke da mit dem Fahrrad fahren und da schön auf den Berg zu und den schönen kleinen Fluss da unten. Das würde mich sehr interessieren. Wenn also jemand wirklich ernsthaft weiß, wo das ist, würde er mir einen großen Gefallen tun. Wir haben es mitteilen. Aber vielleicht siehst du das ja auch schon bald, weil, wenn wir ganz viel Glück haben und die Anzeichen sprechen dafür, bist du bei der Dauphiné.
Richtig, also ich bin auf jeden Fall bei der Dauphiné, so viel kann ich schon mal sagen. Wenn das Flugzeug nicht abstürzt oder nichts anderes Dramatisches passiert, habe ich vor, einen Abstecher dahin zu wagen. Mhm. Er ist noch nicht hundertprozentig sicher, welche Etappen es wirklich werden. Also es gibt eine Tendenz auf jeden Fall. Und ich bin da echt sehr gespannt und freue mich da total drauf.
Sag mal, welche Tendenz hier, wenn du darüber sprechen darfst und kannst.
Darf ich, logisch. Also die Tendenz geht aktuell dahin, Start von der zweiten Etappe. Mhm. Dann Ziel der fünften Etappe.
What? Du bist zu schnell für mich. Ich suche ja gerade noch, wo der Start der ersten Etappe ist. In La Bourget-du-Lon.
Du Lac. Das ist der Start der zweiten Etappe, genau. Da geht's für mich hin. Dann geht's für mich wahrscheinlich zum Ziel der fünften Etappe.
Nach Praloup.
Genau, auch Zielankunft bei der Tour de France. Deshalb sehr, sehr interessant. Mhm. Auch ein Grund, warum viele Tour de France-Aspiranten die Dauphiné wahrscheinlich jetzt wieder vorziehen werden. Mhm. Und dann von dort aus am nächsten Tag dann der Start der sechsten Etappe in Saint-Bonnet oder Bonnet en Champsur oder Champsur oder ja, wie auch immer.
Ich könnte es nicht besser. Insofern sollte ich eigentlich nicht lachen. Ja, schön. Schön. Wirst du dann mit dem Auto da durch die Gegend fahren oder wie ist der Plan?
Ich werde mich mit dem Auto fahren lassen.
Du wirst Auto fahren lassen?
Ja, ich werde mich Auto fahren lassen, ja. Also ja, ich habe mir in Bayern war das ja doch so ein bisschen stressig und man hatte da nicht wirklich die Zeit, sich zu regenerieren. Jetzt habe ich zu meiner Freundin gesagt, so, jetzt bist du dran. Mhm. Ich werde ihr dann quasi sagen, da und da will ich hin und dann mach mal.
Also musstest du schon wieder deinen Führerschein abgeben?
Nein, ich hab meinen Führerschein noch, aber...
Okay.
Okay, aus dem Chat erfahren wir gerade, es geht um Sisteron. Und ja, ich muss dazu sagen, mir kam das Bild jetzt nicht ganz fremd vor. Ich habe so ein bisschen.
Weißt du, was ich, darf ich? Weil du weißt es wahrscheinlich eher als ich. Weißt du, an welche Szene ich denken musste? Es gibt eine Szene in Höllentour, wo die über eine Brücke fahren. Ich weiß nicht, wie oft du Höllentour gesehen hast, vielleicht nicht so oft wie ich, aber es gibt eine Szene in Höllentour, da fahren die über eine Brücke. Und ich dachte mir, ist das vielleicht dieser Ort? Vielleicht kann man das jemand noch bestätigen oder verneinen, dass das dieser Ort ist. Aber Stefan, vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Jetzt kommst du.
Genau, ich habe im Vorfeld jetzt von der Dauphiné natürlich auch so ein bisschen Punkte für diesen Plan sammeln müssen. Ja, es geht in die Dauphiné und da habe ich mir einige Städtchen mal so im Internet angeguckt. Und ja, Sisteron habe ich da auch eingegeben, ist ja auch in der Nähe von Etappenorten und ja, kam jetzt bekannt vor, aber ich wäre jetzt nicht mehr drauf gekommen. Aber Dauphiné auf jeden Fall, um mal vielleicht auch sportlich auch wieder zurückzukommen.
Ja, Entschuldigung, aber das hat mich jetzt so euphorisiert.
Das ist gar kein Thema. Das sind natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Mannschaften mit ihrer Tourbesetzung quasi schon am Start. Beispielsweise, wenn man jetzt Arche de Serre La Mondiale jetzt nimmt mit Romain Bardet und Jean-Christophe Perrault. Astana mit Fuglsang, Nibali, BMC mit Van Garderen, Bora Argon 18 wahrscheinlich mit Dominik Nerz, Cofidis mit dem sehr sympathischen Nasser Buhani, Ethics Quickstep mit Toni Martin, Europcar mit Pierre Rolland, Thomas Vöckler. Dann geht's weiter mit Katjuscha, die haben Rodriguez am Start und Machado von der Bayern-Rundfahrt schon bekannt, Lampre Merida mit Rui Costa. Also wirklich Movistar mit Valverde am Start. MTN Kubeka, Jens Zemke hat gemeint, ja, die gehen da mit der 1A-Truppe hin, beziehungsweise mit der Truppe, die dann quasi größtenteils auch die Tour fährt. Da ist einiges zu erwarten. Team Sky mit Chris Froome, Nieve, Pöls, Roach, ganz starke Fahrer. Cannondale steigt da ein mit Dan Martin, Andrew Talansky, Ramunas Navadauskas auch am Start. Das freut mich sehr. Wahrscheinlich auch als Vorbereitung auf die Tour. Tinkoff so ein bisschen ohne den ganz großen Chef. Contador wird dann natürlich jetzt ein bisschen erstmal ruhig machen und sich auf die Tour dann ruhig vorbereiten. Track Factory Racing, ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob es mir schon mal gelungen ist, aber ich werde wahrscheinlich das erste Mal Bauke Mollema sehen. Es wird interessant. Und scheint Alpecin Luca Meskesh, der jetzt auf den Giro gefahren ist. Ja, also wirklich mein großes Ziel, ein Interview mit Bauke Mollema.
Wenn du das schaffst, dann schicke ich dir persönlich nach Lindau eine Dose holländisches Heinekenbier.
Ja, jetzt darf man allerdings nicht zu. Oh, Hamburg hat ausgeglichen. Ach, ist das bitter. Mit einem direkten Freistoß in der 91. Minute. Beim Dart, da ist wirklich mit allem zu rechnen. Da wirft er in der Nachspielzeit die 180. Da, oh Gott.
Also du möchtest ein Interview mit Bauke Mollema und wirst bei der Dauphiné, also wenn ich das gerade eben richtig verstanden habe, Ziel und Start bei insgesamt 3 Etappen dann sein. Also so, wenn man das so als Chance zum Kontakt mit Fahrern betrachtet, 3-mal.
Richtig, also 2-mal Start, 1-mal Finale. Ich denke, ich habe mir da ein sehr schönes Finale ausgesucht mit Praloop. Das ist ja eine Bergankunft, wie gesagt, die dann bei der Tour auch nochmal gefahren wird. Von daher ist es sehr interessant in den Bergen auch. Und dann 2-mal Start, einfach Start, weil am Start sind sie alle noch so ein bisschen entspannter. Und gerade unter der Woche ist nicht so viel los. Am Ende von der Etappe haben doch viele die Möglichkeit, nach der Arbeit oder nach der Schule noch mal zu einem Ziel zu gehen. Ich habe da doch ein bisschen die Hoffnung, dass am Start ein bisschen weniger los ist.
Mhm. Und ich muss sagen, die Etappe, die du da ausgesucht hast, die 161 Kilometer, die haben es ja auch in sich, ne? Also Dreierberg, Zweierberg, Einerberg, Zweierberg am Ende als Bergankunft. Das ist jetzt so eine, also so ein Profil könnte man durchaus auch bei Natur als mittelschwere Bergetappe ansehen.
Ja, absolut. Also die Dauphiné ist ja seit Jahren eigentlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Rundfahrt. Hat es auf jeden Fall immer in sich. Und gerade die Etappe, ja. Praloop, der Schlussanstieg, ist jetzt nicht so der allerhärteste. Aber ich denke, so dieser Col d'Allo oder d'Allo, Allo, mag sein, ist jetzt nicht der steilste, aber dann doch ein recht langer Anstieg. Also man kann schon davon ausgehen, die Fahrer, die bei der Tour was von sich erwarten, die werden auch auf der Etappe da was zeigen oder was zeigen wollen zumindest.
Oder zumindest mal dran zupfen und schauen, wie sich so eine Ankunft da anfühlt, Vollgas hochzufahren. Ja, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, wie wir es genau gestalten werden, wenn es Aufnahmen gibt. Wissen wir noch nicht, aber wir werden mit Sicherheit zumindest hinterher in ganz großer Ausführlichkeit drüber sprechen, wenn es zwischendurch auch mal ein Update gibt. Wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen die Zeit, wo das Kind kommen wird. Aber irgendwie werden wir da schon was Schönes draus zaubern. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön auch, dass in diesem Fall deine Freundin mit dir den Spaß da mitmacht. Das muss man ja auch mal so sagen.
Lobend. Ja, das ist natürlich ein ganz klarer Zugewinn, auch für sie. Also ich ziehe natürlich da Insider-Infos und ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Also das ist natürlich auch für sie ein ganz großer Zugewinn.
Ja, also eigentlich profitiert sie mehr als du davon.
Natürlich, natürlich.
Ja, ja, ja. Danach wirst du eigentlich direkt weiter nach Bregenz fahren zur Tour des. Nee, Bregenz war die Österreich-Rundfahrt, ne? Ich werfe wieder Sachen in einen Topf.
Ja, du. Na, nee, dann ist erstmal radsportmäßig erstmal bei mir so ein bisschen Ruhe. Allerdings, du hast schon angesprochen, so ein Stück weit überschneidet sich die Dauphiné dann auch immer mit der Tour des Swiss, die zwei großen Vorbereitungsrennen für die Frankreich-Rundfahrt. Und ja, in den letzten Jahren Tour des Swiss schon ein bisschen schwächer besetzt als die Dauphiné. Das setzt sich dieses Jahr fort, dass da nicht das ganz starke Fahrerfeld wahrscheinlich am Start sein wird. Von daher bin ich ganz froh, dass es mich nach Frankreich zieht und jetzt nicht in die Schweiz. Aber klar, World Tour Rennen für viele Fahrer, vor allem vielleicht für Schweizer Fahrer, dann auch ein Stück weit ein Saisonhöhepunkt. Mhm. Aber ja. Jetzt so im Fokus wie jetzt vielleicht die Dauphiné, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass ich bei der Dauphiné dann auch am Start sein werde. Das Teilnehmerfeld von der Schweizer Rundfahrt ist jetzt noch nicht wirklich so klar. Also ein Domenico Pozzovivo wird wahrscheinlich starten, Greg van Avermaet, der gerade die Belgien-Rundfahrt gewonnen hat.
Leopold König, grandioser Auftritt bei jetzt auch beim Giro, ganz verhältnismäßig gut in die Rolle von Richie Port reingestüpft, wird bestimmt auch dort sein, oder?
Gehe ich nicht von aus.
Nee, hatte ich das nicht irgendwo gelesen?
Ich weiß es nicht, vielleicht hat er es vor. Also in der Startliste sehe ich ihn jetzt noch nicht. Also was man vielleicht tendenziell sagen kann, ist, dass die Tour des Swiss dieses Jahr dann wohl eher so diese Vorbereitungsrundfahrt für die schnelleren Männer dann wirklich ist. Also ein Cavendish steht da jetzt im vorläufigen Startaufgebot, ein Arnaud Demar steht im Startaufgebot, man zieht einen John Degenkolb, Alexander Christoph, Peter Sagan, ein Cancellara ist da auch drin. Also für die Top-Sprinter oder die schnellen Männer ist dann vielleicht für der Weg dann wohl eher über die Tour des Swiss. Die Favoriten fürs Gesamtklassement, die sind eben dann wirklich mal auch drauf gespannt, ja, wie geht jetzt so ein Anstieg nach Praloup, einfach so ein bisschen Streckenkenntnis, weil da spart man ja doch auch einiges Zeit, wenn man da jetzt nicht mal in der Freizeit hinfahren muss, sondern das gleich im Rennbetrieb sich anschauen kann. Und dann gleich den Vergleich hat, hey, wie gut ist der andere drauf, wie gut bin ich drauf?
Komisch, ich hatte das irgendwo in Erinnerung. Aber das ist jetzt aber auch relativ neu, ne? Dass man das, ich meine, es ist nicht unclever gemacht dann vor der Tour des Swiss, dass man sich so ein bisschen in Anführungszeichen weniger bergig präsentiert und dafür die schnellen Männer dann da hat. Auch vielleicht. Es gab ja vor, sagen wir mal, vor so 10 Jahren gab es halt immer so. War die Dauphiné noch so, oder verschob es sich mehr? Also so ein Jan Ulrich zum Beispiel ist gerne die Tour des Swiss noch mal zur Vorbereitung gefahren, während Lance Armstrong mehr die Dauphiné gefahren ist. Aber dass sich jetzt sozusagen ein bisschen mehr herauskristallisiert, Sprinter fahren zur Swiss, zur Dauphiné die Gesamtklassementfahrer, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Positionierung der beiden Rundfahrten zueinander. Gut.
Wobei, ich glaube, man darf da jetzt auch nicht zu viel draus ableiten. Also ich denke, es wird in den nächsten Jahren auch mal wieder anders laufen. Eine interessante Ankunft, die es auf jeden Fall dieses Jahr gibt. Es geht nach Sölden auf den Rettenbach-Ferner, den es ja damals schon auch bei der Deutschlandtour auch da hin und wieder mal hochging. Also ganz, ganz starkes oder ganz, ganz brutale Bergankunft. Da darf man gespannt drauf sein. Mhm. Da geht es dann bis auf fast 2700 Meter hoch. Da wird es den einen oder anderen da wirklich mal vielleicht in den Beinen jucken, da auch mal so einen Angriff zu starten. Und der eine oder andere gute Fahrer ist da auf jeden Fall dabei. Also Kwiatkowski ist am Start. Mhm. Immerhin Weltmeister und Sieger vom Amstel Gold Race. es ist ein 40 Kilometer Zeitfahren dabei, ein Prolog ist mit dabei, also ein Kwiatkowski mit Sicherheit nicht mit den schlechtesten Chancen, da auch in der Gesamtwertung was zu reißen.
Ja, warten wir mal ab, Tour de Suisse. Mir fällt gerade noch ein, zwischendurch vielleicht, eine Rundfahrt, die wir vergessen haben, die eigentlich gar nicht so groß und wichtig ist, aber wo wir natürlich in unserem Podcast durch den regionalen Bezug etwas zu sagen müssen. Tour de Fjords läuft gerade. Grüße an den Markus nach Norwegen.
Lief, muss man.
Lief war heute der letzte Tag?
Ich glaube, gestern war, glaube ich, schon der letzte Tag. Oder war das
Lief heute noch? So ganz genau wissen wir es offensichtlich nicht. Aber Christoph mit herausragender Leistung dort, Alexander Christoph, relativ viel abgeräumt. Und auch bei Markus hier vor der Haustür irgendwie rumgefahren. Deswegen, das soll mal nicht unerwähnt bleiben. Bei Markus Tour de Fjords heißt die Etappe. Und erste Etappe Christoph, zweite Christoph, dritte Christoph. Bossenhagen am 31.05. mal wieder was gewonnen.
Genau, also gestern freut mich wirklich, weil er eigentlich ein Fahrertyp ist, den ich sehr, sehr schätze. Also der quasi auf jedem Terrain ein Stück weit zu Hause ist, dem ich zu seinen stärksten Zeiten sehr, sehr gern zugeschaut habe. Hoffen wir mal, dass er da wieder zur Altersstärke findet. Ist jetzt ein Anfang. Gut, die Konkurrenz ist jetzt noch nicht ganz so stark, aber ein Alexander Christoph muss man dann auch erstmal hinter sich lassen. Von daher, ja, bis zur Tour ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kann er sich da noch so ein bisschen steigern. Und bei der Dauphiné werde ich natürlich ein Auge auf ihn werfen und mal gucken, wie es da aufschaut.
Weißt du auswendig, wie alt er ist, Bossenhagen?
So 28.
Okay, also eigentlich noch nicht so, dass man sich langsam von ihm verabschieden müsste. Also würde mich auch freuen. Also ich mag ihn auch sehr. Es hat mich immer ein bisschen, ich mag es ja, wenn Fahrer, für die ich Sympathien habe, dann auch in Teams sind, für die ich Sympathien habe, dass er nie so richtig bei Sky den Durchbruch geschafft hat oder sich da, dass er so alle Qualitäten ausspielen konnte, tat mir immer sehr, sehr leid.
Ja, er hat viele Qualitäten ausspielen können. Er hat Tour-Etappen gewonnen.
Ja, aber es war nie so, ich hatte nie den Eindruck, dass er da richtig angekommen ist oder nie richtig zu Hause war oder seine Qualitäten da wirklich so,
ja, er wurde halt vielleicht auch ein Stück weit falsch eingesetzt.
Genau, das meine ich, ja.
Bossenhagen ist halt ein Fahrer, der hat seine Qualität, aber die beste Qualität von ihm ist mit Sicherheit nicht, für Wiggins da am Berg Tempo zu machen.
Ja, genau. Also er hat nicht seinen Platz gefunden im Sinne von, das, was er gut kann, wurde dort nicht von der Teamleitung so abgerufen. Und das fand ich immer schade. Weil das ist natürlich für beide Seiten dann irgendwie frustrierend auf Dauer.
Absolut.
Ja, und das eigentlich schade. Aber deswegen lassen wir es hier nicht unerwähnt. Tour de Fjords zu Ende gegangen. Gesamtsieger Marco Haller von Team Katusha und Christoph mit Etappen, Bossenhagen mit Etappen und schöne Sache. Ja, und was haben wir denn da noch so in unserer Wundertüte?
Ja, es ist jetzt so, also das ist jetzt so die Phase der Tourvorbereitung. Wir haben jetzt zum Anfang schon mal ein deutsches Rennen auch angesprochen, das jetzt stattgefunden hat, Garmin-Veloton. Aber es stehen jetzt auch weitere deutsche Höhepunkte an. Da gibt es zwar ein bisschen weiter weg, gibt es ja noch die deutsche Meisterschaft, aber es gibt ja ein Rennen, das früher mal am Ostermontag stattgefunden hat, rund um Köln. Und das hat jetzt so den Sprung in den Juni geschafft, also quasi ein Stück weit auch in die Tour-Vorbereitungsphase. Und das ist ja quasi dein Heimrennen.
Ja, das, da sind wir dabei. Das ist hier in Köln, da sind wir natürlich da. Gucken wir mal, was es so gibt und was wir so machen können. Ohne Spaß jetzt, also klar, schlägt mein Herz für dieses Rennen. Das habe ich, glaube ich, hier oft genug gesagt. Und ich bin ein bisschen, ist natürlich dieses Jahr etwas anders alles, aber
ja, also wenn ich noch was dazu sage, immer. Dein Herz schlägt für das Rennen, aber natürlich jetzt nicht nur deins. Also ich hatte ja in Bayern dann auch den Arthur Tabat am Mikrofon und natürlich dem sein Herz schlägt nicht nur dafür, sondern ausschließlich für rund um Köln.
Na, das stimmt ja nicht, das stimmt so nicht. Auch für das Rennen am Eigelstein.
Das kenne ich nicht.
Siehst du, das ist nämlich, da hängt der, sein Kölner Radsportverein hängt auch damit zusammen und das sind so die beiden Rennen. Aber du hast natürlich recht, nach außen hin ist rund um Köln das Rennen, was mit Arthur Tabat verbunden wird, wofür er steht und das ist jetzt bald schon.
Genau, und er hat ja damals auch so ein bisschen hinterm Berg gehalten, wer da jetzt wirklich starten wird. aktuell ist so ein Name, der jetzt so kursiert, Marcel Kittel. Sam okay. Bennett hat ja schon gemeint, okay, ja, rund um Köln, da wird er wahrscheinlich am Start sein. Also schnelle Männer sind am Start. Ja, jetzt habe ich aus ihm nicht wirklich alles so rausbekommen, was jetzt wirklich mit rund um Köln jetzt, ja, wirklich, wie es da dieses Jahr ausschaut. Und habe mir gedacht, okay, gut, eigentlich, ja, 2 Minuten für so ein Interview sind ja auch relativ wenig, oder?
Ja, und man muss auch sagen, wir Kölner, wir erzählen Außenstehenden, erzählen wir schon mal gerne was, aber anderen Kölnern erzählen wir noch gerne mehr. Übersetzt,
genau.
Übersetzen, ja, also machen wir es ganz kurz. Wir hatten natürlich dann, hast du gesagt, komm, ich habe den jetzt gesprochen und dann müssen den noch mal sprechen vom Rennen. Und dann haben wir auch wieder, dank, muss man jetzt auch sagen, dank der Hilfe von Enrico haben wir dann Kontakt aufnehmen können. Und ja, wir werden jetzt auch ein kleines Interview mit dem Arthur machen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Werden mal schauen, was ich ihn dann noch rauskitzeln kann. Ich habe so ein paar Sachen, die vielleicht auch nicht nur für die Profi-Rennen-Fans interessant sind. Ich habe dann natürlich aus dem Jedermann-Bereich auch noch so ein paar Fragen, die ich ihm gerne stellen möchte. Und wenn ihr da Fragen habt, wo ihr meint, okay, das wäre noch interessant, das würde ich gerne wissen. Auch vielleicht abseits der üblichen Fragen. Ne? Also klar kommen Fragen wie, wann steigt der WDR ein? Kommt nächstes Jahr der WDR wieder? Gibt's nächstes Jahr eine Fernsehübertragung und wann steigt der WDR an? Klar, das sind so Fragen, die liegen auf der Hand. Aber falls jemand dann noch andere Sachen hat, die ihn interessieren, dann einfach gerne weitergeben.
Okay, ich hätte eine. Welchen Kosenamen gibt er seiner Frau? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, aber das ist ja indiskret. Das machen wir ja nicht. Naja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also, ja. Wenn es da noch Fragen gibt, die euch interessieren, dann lasst es uns wissen. Ich werde sie dann mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, im Interview unterzubringen. Und ja, das wird jetzt in den nächsten Tagen stattfinden. Auf die Frage hin, werden wir es live streamen, kann ich jetzt schon sagen, nein. Hat jetzt noch nicht mal irgendwas damit zu tun, dass wir da keine Lust zu hätten oder er gesagt hat, nee, sowas möchte ich nicht, sondern einfach der räumlichen Tatsache, wo es aufgenommen wird, geschuldet. Punkt. Wenn ihr, ja, wie gesagt, ne, wenn ihr Fragen bis dahin habt, immer gerne. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Fragen im Zusammenhang mit dem Rennen habt und ihr hört diese Folge jetzt zu spät oder ihr habt das, was wir noch irgendwie bei Facebook und Twitter raushauen, nicht gelesen, ihr könnt uns auch gerne noch unter dieser Folge andere Fragen zu dem Rennen stellen. Ja, wenn ihr wollt, okay, wo kann ich mein Auto parken am Tag des Rennens? Oder. Stellt die Fragen ruhig. Wir versuchen immer, oder gerade ich insbesondere, da ich ja ein Herz für das Rennen habe, solche Fragen zu beantworten. Ein bisschen Werbung auch für das Rennen zu machen. Weil es ist natürlich irgendwie so auch ein bisschen Herzensangelegenheit von mir. Ja, das war da schon eigentlich alles so zu irgendwie und, ne?
Was genau, mir einfällt. Genau, also es wird jetzt eine spannende Phase. Für mich geht's dann demnächst nach Frankreich. Für dich geht's da zum Arthur. Ich denke, das werden zwei spannende Geschichten.
Ja.
Wir da bald haben und dann, ja, geht's mit Volldampf Richtung Tour.
Ja, und ich habe vorher noch, das möchte ich vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, zwei Sachen noch. Erstmal, was ich auf keinen Fall hier vergessen sehen, wissen möchte, hören, Gedöns. Nächsten, am 7. ist der 7. ist, wann Samstag. Ist denn? Samstag, bist du sicher?
Ich glaube schon.
Sonntag.
Sonntag ist ein Sonntag.
Ja, ich denke schon an. Kommenden Sonntag, Bradley Wiggins One Hour. Ne? Also hier, 1 Stunden Weltrekordversuch von Bradley Wiggins. Möchte ich nochmal hier ihm Daumen drücken. Ne? Ich toi, Bradley. Mach's für alle.
Also er wird's wohl schaffen. Also Alex Dowsett hat sich da bei der Bayern-Rundfahrt schon sehr, sehr pessimistisch gezeigt, dass Wiggins wohl das schaffen wird. Davon geht er fest aus, Alex Dowsett. Allerdings Dowsett hat auch gemeint, ja, oder fast, es war vielleicht fast sogar schon so eine Kampfansage, falls Wiggins den Rekord holt, Dowsett wird es wieder probieren.
Und Dowsett darfst du das eigentlich sagen?
Natürlich.
Hast du, ja, ernsthaft?
Natürlich.
Das ist jetzt weltexklusiv vielleicht.
Das ist nicht weltexklusiv, das ist voll im Rahmen, das weiß er, das weiß wahrscheinlich jeder.
Ja. Mann, das müssen wir doch verkaufen. Ja. Welt exklusiv bei Philip Holm. Alex Stars at a new One-Hour-Attempt. Warte, ich hau das direkt mal raus.
Ja, für den Fall, dass Wiggins den schlägt oder auch, dass irgendjemand anders den schlagen wird. Mhm. Ja, da bei der Sieger oder vor der Siegerehrung beim finalen Podium, da hat man noch die Möglichkeit, 1-2 Minuten so ein bisschen zu plaudern, fernab des Mikrofons. Da hat er gemeint, ja, er geht wohl schon davon aus, Wiggins packt das, aber er wird es dann weiter probieren. Und er hat auch gemeint, ja, fest fürs Touraufgebot von Movistar aktuell Adriano Malori, Valverde und Quintana. Also das sind die drei, die zum damaligen Zeitpunkt schon fix waren fürs Touraufgebot.
Mhm, okay. Also nächste Woche Sonntag Daumen drücken für Bradley. Ich weiß noch gar nicht, ob es irgendwo übertragen wird, aber das hat man bis nächsten Sonntag bestimmt in Erfahrung gebracht und ich gehe davon aus, dass Eurosport wieder einen guten Job machen werden. Und dann möchte ich noch ganz kurz teasern, dass die nächsten Tage, also ich werde jetzt die nächsten Tage zum Beispiel ein Interview dann auch aufnehmen, was vielleicht auch erst später veröffentlicht wird oder erst in der kommenden Woche, wenn aus persönlichen Gründen vielleicht nicht ganz so viel Zeit ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ein Interview mit einem Teilnehmer des Mallorca 312er-Rennens. Sagt dir das was?
312 einmal Sangria oder um was geht's da?
Ich weiß ja. Nicht. Ein Rennen einmal um die Insel sozusagen, 312 Kilometer.
Die Küstenlinie entlang, okay.
Genau, was jetzt doch schon vor längerer Zeit stattgefunden hat, ich schätze mal 2 Monaten ungefähr. Und ein Hörer von uns, der auch schon mindestens 2 Mal Erwähnung in dieser Sendung gefunden hat, hat da teilgenommen. Und da dachte ich mir, wo wir jetzt den Jedermann-Bereich ein bisschen vernachlässigen, wäre das doch vielleicht mal eine schöne Geschichte, um da wieder was zu machen. Also ihr könnt euch freuen, dass da auch was kommt. Und ich habe auch schon noch eine andere Idee für eine Jedermann-Sendung. Aber da spreche ich erst drüber, wenn es soweit ist.
Ich bin gespannt.
Ja, kannst du auch. Da könntest du eigentlich sogar mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich dich frage.
Ja, jetzt am besten nicht live, weil sonst muss ich ja fast zusagen.
Ja, aber vielleicht frage ich dich ja auch nicht, weil du dann mit mehr Wissen brillierst als ich.
Ja, das sowieso.
Ja, wer weiß. Vielleicht auch nicht.
Ich.
Bevor wir zu viel flachsen und abgleiten, wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Heute ist Montag, das heißt, morgen ist Dienstag und eine schöne Restwoche dann sozusagen. Drückt uns die Daumen und macht es gut. Tschüss.
Ciao, ciao, viel Spaß.